zu Anfang. Vater, ich danke dir, dass du uns ein Wort gegeben hast, eine Schrift gegeben hast, aus der wir dich erkennen und von dir lernen können. Und ich bete, dass du uns jetzt eine Zeit und einen Raum gibst, wo wir dich sehen und spüren dürfen, wo du zu uns sprichst, wo du unsere Herzen öffnest und für deine Wahrheit bereit machst, Herr. Ich bete, dass du mir deine Worte in den Mund legst und alles, was in meinem Kopf ist, was nicht von dir kommt, jetzt beiseite räumst. Segne die Zeit, die jetzt kommt. Amen. Ich möchte ganz am Anfang euch vorwarnen und um Entschuldigung bitten. Ich bin leicht kränklich, also wenn ich zwischendurch huste, vergebt es mir. Aber ich gebe mein Bestes, gesund zu sein. Ich möchte heute predigen aus Matthäus Kapitel 19, die Verse 16 bis 26. Und ich lese den Text einmal komplett am Anfang vor. Matthäus 19, die Verse 16 bis 26. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm: Welche? Jesus sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Und Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast. Gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hatte schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, ist es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich möchte, dass wir uns zuerst in den Kontext dieser Geschichte hineinversetzen, also verstehen, was da passiert. Das ist gar nicht so viel, ist auch nicht kompliziert. Das ist eine Geschichte, wo Jesus unterwegs ist. Es ist kein Gleichnis oder irgendein Vergleich oder irgendeine großartige Lehre oder eine Geschichte von damals. Wir haben hier einfach eine Erzählung, was passiert ist, als Jesus unterwegs war. Und er war zusammen mit seinen Jüngern unterwegs und er zog so von Ort zu Ort auf einer langen Reise mit dem großen Ziel Jerusalem, um dann dort zu sterben. Er wusste das, seine Jünger noch nicht, irgendwann wird das klar werden, aber das Ziel war Jerusalem, um dort ans Kreuz zu gehen. Und auf diesem Weg ging er dann durch all diese Orte und lehrte und unterrichtete. Und auf diesem Weg kam dann ein junger Mann zu ihm und er sprach ihn an. Über diesen jungen Mann erfahren wir, dass er jung ist und reich ist, das lesen wir hier in diesem Text. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Lukas noch lesen, wo diese Geschichte auch beschrieben wird, lesen wir, dass dieser junge Mann ein Oberster war. Was ein Oberster genau ist, das können wir nicht so wirklich sagen, das kann viele verschiedene Sachen bedeuten. Aber um das so ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir verstehen, dass die Juden damals von den Römern unterdrückt wurden. Also die Römer haben die ganze Struktur gegeben, die haben die Regierung gestellt, die haben alle Regeln aufgestellt und die Römer haben über die Juden regiert. Und die Juden, die waren dann so eine kleine Untergruppe in diesem römischen Volk. Und dann haben sie nochmal eine kleine eigene Struktur aufgebaut, eine Unterregierung, die nur für die Juden gegolten hat. Also so einen obersten Rat zum Beispiel, der hat dann in einem Ort die wichtigsten Sachen und Regeln entschieden und über Sachen beratschlagt, die halt eben nur die Juden betroffen haben. So eine kleine Unterregierung. Und in dieser Unterregierung saßen zum Beispiel Oberste. Oder ein Synagogenvorsteher in einem Ort, wo es eine Synagoge gab, so ein Synagogenvorsteher war auch ein Oberster. Das war nicht zwingend ein religiöser Leiter, aber vielleicht so etwas wie ein Verantwortlicher oder ein Organisator, jemand, der Verantwortung getragen hat auf einer strukturellen Ebene. Das war ein Oberster. Nun, den Reichtum konnte dieser junge Mann geerbt haben. Ja, wir wissen nicht, woher dieser Reichtum gekommen ist, aber diese Position des Obersten, die kann er nicht erben. Sowas verdient man sich nicht durch seinen Namen oder durch Abstammung oder durch Geld. Das ist etwas, das wird einem zugesprochen durch ein vorbildliches Leben. Damals in der Kultur war das üblich, dass wenn du als Jude vorbildlich und gut gelebt hast und die anderen das angesehen haben, dann wurde man in den Stand des Obersten erhoben. Also wir wissen von diesem Mann, dass er jung ist, dass er reich ist, dass er ein vorbildliches Leben gelebt hat, dass er angesehen war, respektiert wurde und viel Einfluss hatte. Also kurz zusammengefasst war dieser Mann das Komplettpaket. Reich, jung, angesehen, respektvoll, einflussreich. Und dieser Mann kommt jetzt in Vers 16 zu Jesus. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er kommt zu Jesus mit einer Frage. Ja, obwohl dieser junge, reiche, einflussreiche, respektierte Mann alles erreicht hat, gibt es eine Frage, die ihn nicht in Ruhe lässt, etwas, was ihm seinen Frieden nimmt. Und zwar die Frage nach der Ewigkeit. Ja, er hat verstanden, irgendwann muss ich sterben. Und eine beunruhigende Statistik sagt, dass 10 von 10 Leuten am Ende ihres Lebens sterben. Also wir alle sterben irgendwann. Und er fragt sich, was passiert danach mit mir? Was passiert nach dem Tod mit mir? Und er hat auch verstanden, danach gibt es irgendeine Ewigkeit. Irgendwas kommt dann. Danach ist es nicht einfach vorbei. Aber wie kriege ich dieses danach? Das ist eine Frage, die ihm in all seinem Status, in all seinem Reichtum den Frieden nimmt. Und mit dieser Frage kommt er zu Jesus. Also er macht wieder mal alles richtig. Er sucht nach etwas, was unfassbar wichtig ist. Er sucht nach genau der richtigen, Entschuldigung, er sucht nach genau der richtigen Wahrheit, nach der Ewigkeit, bei genau der einen Person, die ihm diesen Weg zur Ewigkeit zeigen kann, bei Jesus. Er macht alles richtig. Und jetzt schauen wir uns diese Frage mal an. Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Zuerst mal das Wort Meister. Dieses Wort können wir besser übersetzen oder eher verstehen als das Wort Rabbi. Das ist ein Wort, das finden wir in der Bibel häufiger. Es bedeutet nichts anderes als Lehrer. Er beschreibt hier Jesus nicht in einem besonderen Ehrenzustand. Er erkennt ihn hier nicht als den Sohn Gottes oder als den Meister an. Er begrüßt ihn hier als Lehrer. Und Lehrer gab es viele. Ein Rabbi war nicht selten. Und war auch nichts Besonderes. Klar, ein wenig gehaben, ein wenig respektvoll war es schon. Man war ein anerkannter Lehrer Gottes. Aber es war jetzt nicht, dass er erkannt oder verstanden hat, Jesus ist hier der Sohn Gottes. Er sieht ihn erstmal nur als einen Lehrer an. Als einen von vielen wahrscheinlich sogar. Da in jedem Ort, wo Jesus herumgezogen ist, gab es viele Rabbis, viele Lehrer. Und sie wurden alle als Meister angesprochen. Und so kommt dieser junge Mann und spricht Jesus als einen von vielen Lehrern an und stellt ihm dann diese Frage. Eine Frage, die er wahrscheinlich schon vielen anderen Lehrern vorher gestellt hat. Das war damals in der Kultur üblich. Gerade bei reicheren Leuten, die nicht unbedingt den ganzen Tag nur am Arbeiten waren, sondern auch ein wenig Zeit zum Philosophieren hatte, so wie dieser junge Mann, war es üblich, von einem Lehrer, von einem Rabbi zum nächsten zu gehen und ihnen ihre Fragen zu stellen über das Leben. Wie kann ich gut leben? Wie kann ich gut sein? Wie kann ich in die Ewigkeit kommen? Und so hat dieser junge Mann wahrscheinlich vor Jesus schon vielen anderen Rabbis diese Frage gestellt. Aber er sieht in Jesus nicht nur einfach irgendeinen Lehrer. Er nennt ihn einen guten Meister. Und das Wort gut, was er hier benutzt, ist das griechische Wort Agathos. Und Agathos beschreibt nicht dieses oberflächliche Gut, dieses, ja, ich kann gut singen oder ich kann gut kochen oder ich sehe gut aus. So dieses oberflächliche Gut, was wir so haben, was wir in unserem Alltag so benutzen, Agathos beschreibt eine Wesensgüte. Also ich als Wesen bin von meiner Natur aus gut. Wenn ich jemanden mit Agathos beschreibe, dann meine ich, dieser Mensch ist als Wesen, als Ganzes, als ganze Natur vom Kern aus gut und rein. Das beschreibt Agathos. Und so kommt dieser junge Mann und spricht hier Jesus an und er spricht ihn an mit, du bist ein guter Mensch und ein Lehrer. Er erkennt ihn nicht als Sohn Gottes an oder als den Herrn, als den Messias. Er erkennt ihn als Lehrer an und sagt, du bist ein guter Mensch. Und dann stellt er ihm seine Frage. Und auf diese Anrede reagiert Jesus in Vers 17. Ich weiß nicht, ist euch aufgefallen oder habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus hier so reagiert? In Vers 17, als Jesus dann antwortet, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das ist doch eine merkwürdige Antwort von Jesus. Weil Jesus ist doch Gott. Ist Jesus gut? Klar ist Jesus gut. Jesus ist die Definition, die Personifikation von gut. Niemand ist so gut wie Jesus. Warum antwortet er hier so zurückstoßend? So, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Weil er verstanden hat, dass dieser junge Mann Jesus nicht als Gott sieht. Dieser junge Mann sieht Jesus nur als einen von vielen Lehrern. Und darin wird das erste große Problem von diesem jungen, reichen Mann klar. Dieser junge, reiche Mann glaubt, dass ein Mensch eine gute Natur haben kann. Denn er sieht in Jesus nur einen von vielen menschlichen Lehrern und beschreibt ihn als einen im Wesen guten Menschen. Und darauf reagiert Jesus und sagt, warum nennst du mich gut? Wenn du mich nicht als Gott anerkennst, sondern nur als Menschen, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Die Bibel hat eine ganz klare Aussage darüber, ob ein Mensch von seinem Wesen, von seiner Natur her gut sein kann. Römer 3, die Verse 10 bis 12. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist nicht einer. Das sind sehr harte, sehr ehrliche Worte, die die Bibel hier über uns Menschen und unser Wesen trifft. Kein Mensch ist gut. Und das ist die erste Antwort, die Jesus diesem jungen Mann hier gibt, der zu ihm kommt und Jesus nur als einen menschlichen Lehrer sieht und ihn trotzdem als einen guten Menschen beschreibt. Und Jesus korrigiert das hier sofort und sagt, niemand ist gut, nur Gott allein. Dann geht die Frage des jungen Mannes ja aber weiter, da hört er ja nicht auf, er begrüßt Jesus ja nicht nur, er hat ja tatsächlich eine Frage. Und zwar, was soll ich Gutes tun, um in das ewige Leben zu kommen? Und auch hier erkennen wir wieder dieses Problem. Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Dieser reiche junge Mann schlägt Jesus hier ein Geschäft vor. Was braucht Gott von mir? Was kann ich Gott bieten, um als Belohnung die Ewigkeit zu bekommen? Das ist ein Denken, das können wir diesem Mann gar nicht übel nehmen. Wahrscheinlich war er so geprägt. Ich meine, womit verbringen reiche, junge, einflussreiche Männer so ihren Tag? Ja, mit Geschäften. Dieser Mann war vermutlich in irgendeiner Form ein Geschäftsmann. Und auch da in der Kultur war das üblich, dass wenn man so einen jüdischen Lehrer, so einen Rabbi gefragt hat, wie lebe ich gut, was muss ich tun, um ein gutes Leben zu führen, dann war das häufig so die Standardantwort zu sagen, tue dies, tue jenes, diese Sachen kannst du vollbringen, um gut zu sein, um gerecht zu sein. Ja, dieses geschäftliche Denken, ich biete dir etwas und bekomme als Belohnung dann den Segen, das war damals ganz normal. Und so kommt er hier zu Jesus und schlägt Jesus ein Geschäft vor. Was brauchst du von mir? Was kann ich dir bieten, um als Belohnung Ewigkeit zu bekommen? Und auch hier kommt wieder dieses Problem raus, dass wir sehen, er hat die Meinung, er kann etwas Gutes Gott bieten. Er kann etwas bieten, was Gott von ihm braucht. Er ist gut genug, um Gott etwas anzubieten. Was kann ich Gutes tun, um als Belohnung die Ewigkeit zu bekommen? Ja, was können wir als Menschen tun, das so gut ist, dass es als Belohnung die Ewigkeit wert ist? Können wir etwas tun, was so gut ist, dass es als Belohnung die Ewigkeit dafür gibt? Können wir so etwas Gutes vollbringen? Dieser junge Mann glaubt, er kann das. Und jetzt antwortet Jesus auf diese Frage. Ja, niemand ist gut als Gott allein. Und dann kommt die Antwort. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Mehr muss ich gar nicht sagen. 10 Gebote stehen in der Bibel, wir halten uns dran, schon sind wir gut, oder? Es funktioniert doch so, ne? Ich hoffe, wenn ich jetzt die Predigt aufhören würde, dann würde Peter nach vorne gehen und ganz viel korrigieren. Denn genau das ist es doch, was wir nicht predigen. Halte die 10 Gebote und dann bekommst du die Ewigkeit. Halte dich an die Gebote der Bibel, dann bist du gut genug für die Ewigkeit. Ich hoffe, wenn eure Freunde, eure Geschwister, vielleicht eure Nachbarn, die nicht mit Gott unterwegs sind, wenn die zu euch kommen und sagen, hey, du bist mit Gott unterwegs, du bist ein Christ, wie kann ich auch Christ sein? Ich hoffe, ihr antwortet nicht, halt die Gebote, dann wird das schon. Ich hoffe, das ist nicht die Antwort. Also warum antwortet Jesus hier so? Denn Jesus sagt, du willst in das Leben eingehen und dann halte die Gebote. Jesus will etwas in diesem jungen Mann bewirken. Und zwar Sündenerkenntnis. Er sieht diesen jungen Mann und das Problem, dass er denkt, dass Menschen, dass dieser junge Mann selber gut genug für die Ewigkeit sein kann. Dass er von sich heraus gut genug sein kann. Also was diesem Mann fehlt, ist Sündenerkenntnis. Das Verständnis, dass er nicht gut ist, dass der Mensch nicht gut ist, weil im Leben von jedem Menschen Sünde ist. Römer 3, Vers 23, alle Welt hat gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist eine Wahrheit, da gibt es keine Frage. Niemand ist von seiner Natur aus gut genug. Und das hat dieser junge Mann nicht verstanden. Matthäus Kapitel 5, Vers 3 sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Da steht nicht, glückselig sind die geistlich Reichen, ja, die viel Geistliches vorzubringen haben, die viel geistlich gute Taten vorzubringen haben, sondern die geistlich Armen. Oder was wir eben gelesen haben mit den Kindern. Wir sollen zu Gott, wir sollen zu Jesus kommen wie die Kinder. Ein Kind ist arm. Es kann nichts bringen, es kann nichts bieten. Es ist darauf angewiesen, dass ihm alles geschenkt wird. Ja, Kinder erwarten das sogar, dass ihnen Essen, Zuweisung, Zeit und all das, was sie so brauchen, dass es ihnen geschenkt wird, weil sie können dafür nichts bieten. Und gute Eltern schenken das ihren Kindern auch. Und so sollen wir zu Gott kommen, wie Kinder, die wir nichts bieten können und erwarten, dass es uns geschenkt wird. Wir sollen zu Gott kommen, geistlich arm, weil wir Gott nichts bieten können. Nicht reich, nicht stolz, nicht ich bin gut, ich kann Gutes vollbringen. Und diese Erkenntnis braucht dieser junge Mann. Und deswegen benutzt Jesus jetzt die Gebote dafür. Römer 3, die Verse 19 und 20. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer gibt uns hier ganz genau die Erklärung, wofür das Gesetz, die Gebote da sind. Durch die Werke des Gesetzes kann kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Das sagt Römer hier. Niemand kann durch Halten der Gebote gut genug werden. Ja, und dann im Beisatz kommt, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis. Das Gesetz, die Gebote der Bibel sind dafür da, um uns aufzuzeigen, dass wir in unserem Leben Schuld und Sünde haben. Die Gebote sind ein Spiegel. Gott hält uns einen Spiegel vor mit den Gesetzen, mit der Bibel, mit diesen Anforderungen, mit dem Maßstab, den er setzt. Das ist keine To-Do-Liste, tu das und tu dies, dann bist du gut genug. Das ist ein Spiegel, der dir zeigt, du schaffst es von dir nicht. Und genau das macht Jesus jetzt. Jesus nimmt jetzt diese Gebote und wird sie diesem jungen Mann als Spiegel vorhalten, um ihm zu zeigen, du kannst von dir aus nicht gut genug sein. Der junge Mann reagiert darauf. Ja, Jesus sagt, halte die Gebote. Der junge Mann fragt, welche? Und das ist wieder etwas, was uns ganz klar zeigt, er hat nicht verstanden, wer Jesus ist. Denn wie vorher schon gesagt, es gab viele Lehrer, es gab viele Rabbis und vermutlich hat er jeden oder viele Lehrer vorher schon genau die gleiche Frage gestellt. Das war so üblich und er hat vermutlich von jedem Rabbi eine andere Antwort bekommen. Denn damals hat man nicht nur die Gebote Gottes genommen, sondern die meisten Lehrer und Rabbis haben nochmal eigene Gebote drumherum geschrieben, als so eine Art Schutzschild. Also wenn ich mich an diese Gebote drumherum halte, dann laufe ich nicht Gefahr, Gottes Gebote zu verletzen. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall gut genug. Das war häufig so die Antwort der Rabbis. Und deswegen reagiert dieser junge Mann hier auch ganz natürlich mit der Frage, ja, welche Gebote meinst du denn? Jesus sagt, halte die Gebote und er fragt, welche? Ja, wer weiß, welche Gebote Jesus jetzt schon nennt. Ja, klar, ein paar aus der Bibel, aber was ist dieser Zusatz, an den ich mich halten muss? Und jetzt zitiert Jesus. Jesus zitiert das Buch Mose und er zitiert 6 von den 10 Geboten. Und er sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ehre deinen Vater, deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus zitiert hier einfach nur 6 Gebote und hält ihm diese Gebote jetzt wie diesen Spiegel vor. Schau rein und guck, ob du gut genug bist. Ist das ein Maßstab, den wir gerecht werden? Also wenn ich mir diesen Maßstab anschaue, diese Gebote, dann muss ich nicht lange suchen und ich finde schon meine Fehler. Aber dieser junge Mann, der reagiert in Vers 20 etwas anders. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Das ist interessant formuliert von ihm. Wir wissen, er ist ein junger Mann, ein Jüngling, wie es in manchen Texten heißt. Und er sagt, das habe ich von meiner Jugend an schon gehalten. Also so lange kann die Zeitspanne gar nicht sein. Also von seiner Jugend bis jetzt, wo er ein Jüngling ist, das wird wahrscheinlich nicht 20 Jahre gewesen sein. Aber in diesen paar Jahren, da ist er sich sicher, hat er alles gehalten, was Jesus ihm hier vorhält. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Da ist keine Erkenntnis, keine Sündenerkenntnis, keine Demut, kein geistlich Arm, sondern vielmehr ein, wenn es nur das ist, dann bin ich gut genug. Ich weiß nicht, vielleicht kennt man diesen Gedanken, dass man manche Texte der Bibel liest und sich denkt, wenn es danach geht, schneide ich ganz gut ab. Ja, das kriege ich hin. Das erfülle ich. Oder? Wenn wir uns nicht alle Texte der Bibel anschauen, sondern nur die paar, die wir gerne lesen, ja, dann schneiden wir meistens ganz gut ab. Dann erfüllen wir meistens alle Herausforderungen, die uns so gestellt werden. So wie dieser junge Mann. Ja, diese 6 Gebote, check, die hat er erfüllt. Und jetzt kommt Vers 21. Vers 21 wird der Punkt sein, wo Jesus diesem jungen Mann jetzt zeigt, dass er doch nicht so gut ist. Und da müssen wir verstehen, dass Jesus das nicht aus Böswilligkeit tut. Er tut es nicht, um diesen jungen Mann abzustoßen oder um ihn zu zerstören, um ihn von sich wegzudrängen mit diesem Sünder, weil er nichts zu tun hat. Darum geht es ihm gar nicht. Ich predige hier zwar aus Matthäus, aber in Markus ist dieser Vers 21 eingeleitet mit der Aussage, Jesus schaute ihn an und gewann ihn lieb. Und dann sprach er. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die ist wichtig, zu verstehen, dass Jesus, das, was Jesus hier jetzt tut, aus Liebe geschieht. Weil dieser junge Mann muss das verstehen, was er jetzt gleich verstehen wird. Jesus hätte natürlich auch sagen können, als der junge Mann kommt, wie komme ich in die Ewigkeit, hätte Jesus sagen können, folge mir nach, sei einfach dabei, lauf mir hinterher, sei Teil der Gruppe, das Wichtige wirst du schon unterwegs lernen. Das hätte er sagen können, natürlich. Wäre viel einfacher gewesen für den jungen Mann. Bestimmt wäre dieser junge Mann mit ihm mitgelaufen. Aber irgendwann wäre er an ein Problem gekommen. Und Jesus kürzt diesen Weg hier ab und zeigt ihm etwas auf, was dieser Mann unbedingt verstehen muss. Etwas, was wir alle verstehen müssen. Vers 21. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast. Gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus sagt ihm hier, er soll all sein Geld, all sein Reichtum, all sein Besitz verschenken und Jesus nachfolgen. Er stellt ihn hier vor die Wahl. All dein Besitz, all dein Reichtum, all dein Geld oder Gott. Er stellt ihn vor die Wahl. In diesem Text, in dieser Aussage geht es gar nicht darum, dass Christen kein Geld haben dürfen. Dass wir als Christen immer alles verschenken müssen. Dieser Text sagt gar nicht aus, dass wir als Christen nicht reich sein dürfen. Darum geht es hier überhaupt nicht. Jesus spricht hier Geld nur deswegen an, weil er ganz genau weiß, dass dieser junge Mann in diesem Punkt sündigt. Ja, in den 6 Geboten, der ihm vorher gezeigt hat, er hat vorher diese 6 Gebote als Spiegel hingehalten und der junge Mann schien diese 6 Gebote zu bestehen, aber Jesus weiß, in diesem Punkt wird er scheitern. Deswegen nimmt er Geld, nicht weil es grundsätzlich darum geht, dass wir als Christen kein Geld haben dürfen. Aber er hält ihm das hier vor und sagt, ich stell dich vor die Wahl, dein Geld oder Gott? Und der junge Mann entscheidet sich für sein Geld. Ja, denn als Jesus sagt, gib alles ab und dann folge mir nach, dann geht der junge Mann weg und behält sein Geld. Und da wird klar, hier sündigt er. Denn das Geld ist ihm wichtiger als Gott und das verstößt gegen ein Gesetz, gegen ein Gebot. Und zwar sollen wir keine Götter neben Gott haben. Kein Götzendienst. Wir sollen nichts anbeten, außer Gott. Und dieser junge Mann betet sein Geld an. Das Geld ist ihm so wichtig oder wichtiger als Gott. Jesus zeigt hier auf, es gibt einen Maßstab, den kann auch dieser gute, reiche, junge, respektierte, angesehene, komplette Mann nicht erfüllen. Ja, du kannst 6 von 10 Geboten einhalten, du kannst 9 von 10 Geboten einhalten, du kannst 9 3/4 von 10 Geboten einhalten. Aber es gibt diesen einen Punkt, an dem wirst du immer scheitern. Gott stellt einen Maßstab, den wir nicht einhalten können. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, was ich vorher gelesen habe, dass das Gesetz nicht gegeben ist, um dadurch gerecht zu werden. Das Gesetz ist gegeben, um uns klarzumachen, um uns zu zeigen, dass wir aus uns heraus niemals gut genug sein können. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Ja, du bist vielleicht noch nicht lange oder noch gar nicht mit Gott unterwegs und du hörst zum ersten Mal, dass du von dir aus nicht gut bist. Dass Gott an dich einen Maßstab stellt, den du irgendwann, entweder jetzt oder auf diesem Weg, irgendwann nicht erfüllen kannst. Es wird immer irgendwann einen Punkt geben, den du nicht erfüllen kannst. Gottes Wort, die Bibel, ist voller Herausforderungen, voller Ansprüche. Und wenn wir sie lesen, wenn wir sie vollständig lesen, dann werden wir zwangsläufig an Punkte kommen, die wir nicht einhalten können. An denen wir merken, dass uns die Bibel überführt. Dass wir nicht gut genug sind. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wie dieser junge Mann, der dann betrübt weggeht und sagt, das schaffe ich nicht und geht. Der von Gottes Wort, von Jesus hier überführt wird und deswegen sich von Jesus abwendet? Oder reagieren wir vielleicht eher wie die Jünger, die bei Jesus bleiben und in Vers 25 sagen, als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Diese Reaktion der Jünger ist total verständlich. Wenn wir sehen, dass Gottes Maßstab viel zu hoch für uns ist, ist diese Reaktion total verständlich. Ja, wie können wir das denn schaffen? Aber sehen wir den Unterschied? Sie stellen Jesus die Frage. Sie gehen damit nicht weg, sondern sie stellen Jesus diese Frage. Und Jesus sagt, bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Galater 3, Vers 10. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt, verflucht ist, wer sich nicht an dieses ganze Gesetz hält und danach lebt. Wenn du versuchst, von dir aus gut genug zu sein, dann musst du jeden Punkt des Gesetzes erfüllen. Und das wirst du nicht schaffen. Aber das brauchst du auch nicht schaffen. Das ist das, was wir verstehen dürfen, was Jesus versucht, ihm hier zu zeigen. Dass er nicht von sich aus das schaffen muss. Denn Römer 3, die Verse 24 und 25 zeigen, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Ja, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Das ist die Lösung. Also wenn wir die Bibel lesen und einen Maßstab finden, dem wir nicht gerecht werden können, dann muss uns das nicht frustrieren und aufzeigen, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, ich gehe. Sondern darf uns das daran erinnern, dass wir etwas geschenkt bekommen, was wir nicht verdienen. So wie Kinder, die all das geschenkt bekommen, wofür sie nichts tun können. Die all das geschenkt bekommen, wofür sie nichts bieten können. Sie erwarten, dass es ihnen geschenkt wird und sie bekommen es geschenkt. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir vor Gott kommen und wissen, dass sich Gott nichts bringen kann, und weiß, er wird mir diese Vergebung, er wird mir die Gnade, die Errettung schenken. Dann ist die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Römer 3, Vers 25a. Die Frage ist, wo stehen wir in unserem Leben? Bist du mit Gott unterwegs? Vielleicht schon seit 10, 15 Jahren und liest deine Bibel. Und du liest diese Bibel und du findest immer wieder Stellen und Aussagen, die deinem Leben nicht entsprechen. Immer wieder so Herausforderungen und Anforderungen, ein Maßstab, den du nicht erfüllen kannst, dann möchte ich dich motivieren, lass dich davon nicht frustrieren, lass dich davon nicht erniedrigen oder demotivieren. Du musst das nicht erfüllen, um für Gott gut genug zu sein. Das kannst du gar nicht und das brauchst du auch nicht. Wenn du diese Stellen liest, wenn du Gesetze oder Aufträge von Gott findest, die du nicht erfüllen kannst, dann darfst du dich daran erinnern, dann darfst du dich daran erfreuen, dann darfst du dankbar dafür sein, dass das, was sich keiner verdienen kann, von Gott geschenkt wird, wie Römer das hier sagt. Gott schenkt dir diese Gnade. Ja, vielleicht liest du deine Bibel schon nicht mehr, weil du so oft über Stellen gestolpert bist, die du nicht erfüllen kannst und das frustriert dich. Du hast so oft schon durch die Gebote gelesen oder im Neuen Testament hast du Herausforderungen gelesen, dass wir auf unsere Zunge aufpassen sollen, dass wir nicht neidisch sein sollen, dass wir nicht geizig sein sollen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo bei dir der Stolperstein ist, den du immer und immer wieder liest, an denen du immer und immer wieder scheiterst und das frustriert dich. Und du hast das Gefühl, du bist einfach nicht gut genug für diesen Gott. Egal wie lange du mit Gott unterwegs bist, egal wie lange du deine Bibel liest, du schaffst es nicht. Und es frustriert dich und du liest deine Bibel nicht mehr. Dann möchte ich dich motivieren, deine Bibel wieder aufzuschlagen. Denn es geht gar nicht darum, dass du gut genug bist. Das kannst du nämlich gar nicht. Gott hat dir alles geschenkt, wenn du bereit bist, das zu akzeptieren. Vielleicht ist es das Bibellesen selber, an dem du schon scheiterst. Ich kenne das sehr gut, ich kenne viele, die damit kämpfen, auch ich, oft genug, dass es nicht mal das ist, was in der Bibel steht, sondern das Bibellesen selber. Und dann geht man so durchs Haus und man sieht, wie seine Bibel in der Ecke liegt und verstaubt und man liest sie nicht oder viel zu selten. Und man denkt sich, wie will ich ein Kind Gottes sein, ich schaffe es nicht mal, meine Bibel zu lesen. Selbst diesem Maßstab werde ich schon nicht gerecht. Da möchte ich dir Mut zusprechen. Du bist nicht gut, aber du musst es nicht sein. Ja, du scheiterst an diesem Maßstab, aber das ist okay, weil Jesus alles für dich getan hat. Es geht nicht darum, was du Gutes tun kannst für die Ewigkeit, weil Jesus alles schon getan hat. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Erkenntnis um, wenn wir verstehen, dass wir nicht gut genug sind? Wie gehe ich damit um, wenn ich in der Bibel lese, dass ich einen Maßstab nicht erfüllen kann? Treibt mich das von Jesus weg? Oder bin ich dankbar dafür, dass er mich trotzdem liebt? Also fasse ich zusammen. Jesus ist der einzige, wahre, gute Lehrer. Nicht nur einer von vielen. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen und nicht andersrum. Wir können ihm nichts bieten, was es wert ist, dafür die Ewigkeit zu bekommen. Wir müssen einfach darauf vertrauen, dass er es uns schenkt. Das Gesetz ist nicht dafür da, um es zu erfüllen und dadurch gut genug zu werden. Wir müssen uns nicht an dem Gesetz entlanghangeln und sagen, das und das muss ich erfüllen, um gut genug zu sein. Wir werden am Gesetz scheitern. Und das tun wir alle und das ist okay. Es zeigt uns einzig und allein auf, dass wir immer wieder die Gnade von Gott brauchen. Und der Glaube errettet uns dann. Nicht das Gesetz, der Glaube errettet uns dann. Der Glaube kann uns Frieden darin geben, wenn wir scheitern. kann uns Ruhe darin geben, wenn wir diesem Maßstab nicht gerecht werden. Der Glaube hält uns an Jesus dran, nicht das Gesetz. Ich bete zum Schluss. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großer und gnädiger Gott bist, dass du uns schon geliebt hast, noch bevor wir deine Kinder waren, einen jeden von uns schon geliebt hast, noch lange bevor wir uns für dich entschieden haben. Ich danke dir, dass du uns annimmst, auch wenn wir nicht gut genug dafür sind. Aber Herr, dein Maßstab, dein Anspruch, den du an uns stellst, der ist zu hoch. Und ich brauche gar nicht weit schauen, ich sehe, wie ich immer wieder scheitere. Und ich bete um Vergebung, aber ich weiß, dass du mich trotzdem liebst, dass du mich trotzdem annimmst. Herr, und ich bete, dass wenn ich etwas gesagt habe, was nicht in deinem Willen ist, dann räume das aus, lass dafür keinen Platz sein. Lass deine Wahrheit in unseren Herzen beständig sein. Und arbeite du in uns. Fülle uns mit deinem Geist und hilf uns, dich immer mehr kennenzulernen, Vater. Amen.